Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite, wo ich es noch nicht gemacht habe. Freut mich, auch heute wieder hier zu sein und das Wort Gottes verkündigen zu dürfen. Das ist ja ein Vorrecht für mich, Menschen das Wort Gottes bringen zu dürfen. Und mein Thema heute ist, den richtigen Blick zu haben, Blicke auf Jesus. Und das ist mir auch so ins Herz gekommen, wie wir letzte Woche hier versammelt waren. Da haben wir ja auf Video gesehen, die 10 schlimmsten Länder, wo Christen Verfolgung erleiden. Und wir haben ja auch gesehen gehabt oder ansatzweise gehört, wie politisch verfolgt Christen werden und auch ganz besonders in den Familien, wie die darunter zu leiden haben, dass die geschlagen werden, erschlagen werden, ermordet werden. Also das kann ein ganz schön ängstlich machen und beschämend machen auf eine Seite. Weil wir ja hier in Deutschland so viel Freiheit haben, unseren Christenleben zu leben, Menschen das Evangelium bringen zu dürfen, ohne verfolgt zu werden, ohne eingesperrt zu werden, ohne geschlagen zu werden. Und das beschämt mich oft, wenn ich außerhalb von unseren Grenzen sehe, was wirklich Geschwister erleben müssen. Und wenn wir sehen, was auch aktuell bei uns hier passiert, ob es, was wir sehen in der Politik, was passiert, das kann Menschen ängstigen, das kann Menschen Angst machen, wo sie selbst die deutsche Wirtschaft, die so hoch oben gewesen ist und die Deutschland es gut ging, wie das alles mehr und mehr bergab geht, wo wir erleben und sehen, wo die Antifa ausgesprochen werden soll in Deutschland wegen Israel oder sonst viele muslimische Bewegungen hier in Deutschland haben, dann kann das schon einen ängstigen, was da wirklich los ist. Wenn wir auf das sehen, wir haben Corona gehabt. Corona ist ja nicht vorbei. Der ist und der bleibt. Und wir haben ja gesehen gehabt, durch eine Seuche, wie schnell so eine Seuche sich ausbreiten tut und was sie anstellt mit Menschen. Wenn wir in die Geschichte reingucken, dann können wir sehen, das ist nicht die erste Seuche gewesen. Viele Geschwister in vergangenen Zeiten, die haben Seuche, die haben Kriege erlebt, die haben Verfolgung erlebt. Glaubt ihr nicht, dass die, wenn die die Offenbarung gelesen haben, dass die gesagt haben, wir sind mittendrin, wir müssen nicht erst darauf warten? Na, hundertprozentig. Millionen von Menschen sind in Kriege gestorben und von Seuchen und ich weiß nicht von was alles. Ich habe es letztens gelesen gehabt, in Europa haben wir um 1430 eine große Hungersnot gehabt. 5 Millionen Menschen sind in Europa gestorben an Hungersnot. Unglaublich. Was glaubt ihr, was die Leute da gesagt haben, wo sie, in was für einem Jahrhundert sie sich befinden? Die haben gesagt, wir leben in die Endzeit. Richtig? Und wenn wir mit dem auf das, was wir blicken und unsere Geschehnisse, wenn ich mich als junger Mann erinnern tue, uns ging es eigentlich gut. Wir haben sorglos gelebt, wir haben gut gelebt. Und wir haben gesehen in die Jahrzehnte, wie sich das entwickelt hat und vor allem durch den Glauben, weil man ja dann auch einen ganz anderen Blick bekommt, dann sieht man die Dinge noch ein bisschen anders. Und in die letzten Jahrzehnte hat sich ja das drastisch verschlechtert alles. Es ist ja schlimmer geworden. Wir erleben ja Kriege, die ziemlich nah sind. Denken wir nur an den Ukraine-Krieg. Das ist Europa. Das ist nah, ist von uns gar nicht so weit weg. Und wir merken ja, dass der Krieg an uns selber nicht vorübergeht, sondern dass es Auswirkungen hat, sogar auf Deutschland. Richtig? Wir sehen den Krieg in Israel, der gerade stattfindet. Gerade als Christen, wo wir sagen, das sind Zeichen der Endzeit. Und das kann all das kann uns Angst machen. Wenn wir auf diese Dinge blicken, hat es Wirkung auf unser Leben. In Hebräer Kapitel 12, Vers 2, da heißt es, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, in den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist der Blick, den wir brauchen, gerade in solche Zeit, in der wir hier leben. Das sind Realitäten, vor die können wir unsere Augen nicht verschließen. Aber es ist wichtig, wie wir damit umgehen und wo unser Blick drauf gehaftet bleibt. In Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Kannst du die Bibelstellen bitte mit rantun? Ich habe aus Neues Leben die Bibelstelle, die hat mich ist mir sehr nahe gekommen, die drückt das nochmal ganz stark aus. Ich lese nochmal aus Neues Leben, da heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wisst ihr, und das, was wir angucken, wo unser Blick drauf ist und wo wir mit beschäftigt sind, das nimmt Einfluss auf unser Leben, weil es in unser Herz innen ist. Richtig? Jeder lebt aus dem, was in seinem Herzen ist. Jeder lebt von dem, worauf er den Blick gerichtet hat. Sei es innerlich oder sei es wirklich eine Realität mit meinen natürlichen Augen, wo ich hinschauen tue. Es hat Einfluss auf unser Leben. Und das zeigt uns die Bibel klar und deutlich, dass es für uns so wichtig ist, wie wir schauen und wie wir damit umgehen. Wo wir unseren Blick ständig darauf gerichtet haben, das beeinflusst 100% dein Leben. Das wird in deinem Herzen innen sein und von dem wirst du regiert. Dagegen kannst du nichts machen, außer du änderst den Blick. Und das ist immer mein Wunsch für mich selber und für jeden anderen, den Blick zu Jesus zu haben. Allein zu Jesus den Blick zu haben, geht es uns im Herzen wirklich gut. Amen. Die Kinder Gottes sind, die lange Erfahrung in ihrem Glaubensleben haben, die können es hundertprozentig bezeugen. Hundertprozentig. Ich kann mich daran erinnern, mein Sohn, wie krank geworden er ist und wo Krebsdiagnose gewesen ist, da habe ich mich schlau gemacht gehabt, der Krebs, wie der beschaffen ist und wie der behandelt wird und was mit dem Krebs alles passieren tut. Na, ich war voll von Angst. Im Internet kann man recherchieren, da kann man sich schlau machen. Und ich habe recherchiert und ich habe gelesen, was der Krebs alles verursachen kann. Ich habe meinen Blick auf den Krebs gehabt, was der alles machen kann. Und ich habe nicht mehr den Blick auf Gott und seine Verheißungen gehabt. Es haben sich Ängste breit gemacht um meinen Sohn. Und wie ich den Blick wieder zu Jesus geschaut habe, wie ich auf seine Verheißungen geguckt habe und er klar und deutlich zu meinem Herzen geredet hat, diese Krankheit ist nicht zum Tode. Mein Sohn war nicht sofort gesund, aber ich habe Frieden in meinem Herzen gehabt und die Ängste gehen weg. Amen. Genau das ist es, wie wichtig es ist, den richtigen Blick zu haben. Schau, ihr kennt die Geschichte von David. David hat Langeweile gehabt und er hat aus dem Fenster oder von seinem Balkon runtergeschaut und hat Bathseba gesehen, dass sie baden tut. Das hat er toll gefunden. Was hat er gemacht? Er ist in Ehebruch gelandet. Er ist in Sünde gekommen. Er hat nicht rechtzeitig den Blick abgewendet. Du kannst gegen den ersten Blick nichts machen, aber gegen den zweiten, dagegen kannst du was machen, richtig? Es ist immer wichtig, wie wir damit umgehen und wie wachsam wirklich sind, wie der Teufel wirklich kommt und mit Versuchungen kommt und wie er versucht, unser Herz zu bekommen. Ein Petrus, der Jesus auf dem Wasser hat gehen sehen und gesagt hat, er will auch auf diesem Wasser gehen, hat Jesus gesagt, komm, der hat voll Glaubens auf Jesus geblickt, richtig? Und dann hat er auf den Sturm und auf die Wellen geguckt. Was ist gekommen? Unglauben in sein Herzen, er ist abgesagt. Weg war er. Jesus hat nach ihm gereicht, hat ihm die Hand gereicht, ihn da wieder rausgeholt. Der richtige Blick ist so wichtig in unser Leben, wie wir ihn haben. Und die Bibel bezeugt es auch immer wieder, dass es so wichtig ist, wie wir schauen. Gott nimmt uns nicht die Realitäten weg, dass wir mit rosarote Brille und die Dinge uns schön reden. Das braucht Gott nicht machen. Wir brauchen im Glauben nicht die Dinge schön zu sehen. Wir sehen sie mit der Realität, aber Gott hat die Antwort drauf. Das ist der Unterschied. Er hat Verheißungen drauf. Und das bringt uns den Frieden. Nicht, dass wir die Dinge schön reden, obwohl sie schlecht sind, sondern dass wir die Antwort drauf haben. Wenn es in Psalm 23 heißt, dass Gott mir den Tisch gedeckt hat im Angesicht meiner Feinde, richtig? Dann weiß ich, meine Feinde zu benennen. Richtig? Ich schaue ja meinen Feind ein. David sagt ja, im Angesicht seiner Feinde, er konnte seinen Feind bei Namen nennen. Und du kannst deinen Feind dann auch bei Namen nennen. Ob es Krankheit ist, ob es Geldsorgen sind, ob es sonst viele Nöte in dein Leben sind, du kannst ihn bei Namen nennen. Du brauchst die Augen dazu nicht zu verschließen. Du kannst ihn angucken, du brauchst dich nicht von ihm zu fürchten, weil Gott gesagt hat, in diesem Angesicht hat er dir einen Tisch gedeckt. Und was ist das Tisch, den er uns gedeckt hat? Die wunderbarsten Verheißungen Gottes, seine Zusagen, seine Versprechungen, die er uns durch sein Wort gegeben haben, wo wir darauf antworten können. Ist es so? Glaube, wisst ihr, wenn man immer wieder Glauben hört, das hört sich oft so schwierig an. Und deswegen ist es für mich immer, das Wort zu gebrauchen, Vertrauen. Weil mit dem Wort Vertrauen können wir mehr mit umgehen. Da weiß jeder von uns, was mit gemeint ist. Und was ist Glaube? Glaube ist das Vertrauen auf Gottes Wort, das, was er gesagt hat, dass er auch hundertprozentig dazu stehen tut. Ist Gott ein Lügner? Es ist doch, was Gott auf jeden Fall nicht kann. Was kann er auf jeden Fall nicht? Nicht lügen. Richtig. Vertraue ich darauf, dass er nicht lügen kann? Ja. Dann sind aber auch seine Verheißungen, die er mich gegeben hat, auch Wahrheit. Dann kann ich auch darauf vertrauen. Richtig? Und das gibt uns Frieden. Das gibt uns Ruhe. Das gibt uns Kraft. Das sind die Antworten auf unsere Widerstände, die wir im Angesicht blicken. Das Beispiel, zum Beispiel von den 12 Kundschafter, die ausgeschickt worden sind nach Kanaan. Ihr kennt die Geschichte, die meisten von uns kennen ja die Geschichte, Israel aus Ägypten gerettet worden und Gott sein Volk verheißen, dass er ihnen ein Land verspricht, in dem sie hineinbringen will, in den Land Kanaan, wo Milch und Honig fließt, richtig? Und an die Grenzen, wo sie dann sind, schickt er 12 Kundschafter raus, um dass sie das Land gucken, wie es beschaffen ist. Und die 12 Kundschafter, die kommen zurück, und bestätigen eigentlich das, was Jesus, was Gott ihnen gesagt hat. Und im 4. Buch Mose, Kapitel 13, den Vers 27, da sagen sie, und sie erzählen, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, Es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Na, die haben das gesehen. Das, was Gott verheißen hat, dass in dem Land, wo er ihn schenken will, wo er ihn reinbringen will, dass da Milch und Honig fließen tut. Die sind gekommen, die haben gesehen gehabt. Das ist wahr. Gott hat uns nicht was versprochen, was gar nicht existiert. Es ist wirklich Milch und Honig. Es fließt über in diesem Land vor Frucht. Aber, was können wir weiterlesen? Dass da 10 von die 12 Kundschafter einen anderen Blick gehabt haben, wie Kaleb und Josua. Kaleb und Josua, die haben einen Glaubensblick gehabt. Die anderen 10, die haben einen anderen Blick gehabt. Kein Blick mehr des Glaubens. Die haben nicht mehr in Glauben und in Vertrauen auf Gott und sein Wort geschaut, sondern die haben nur das, auf das geguckt, was vor ihren Augen ist. Und das war eine Realität. Die haben sie nicht wegwischen können. Die war da gewesen. Wir können lesen in 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 28. Da sagten die 10 Kundschafter, allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Also wir können hier schon sehen, wie die anfangen, allein auf den Feind zu gucken, alleine auf die Schwierigkeiten zu gucken. Nicht mehr auf das, was Gott ihnen verheißen hat. Er hat doch ihnen gesagt, da fließt doch Milch und Honig. Na, mehr kann er doch gar nicht die Wahrheit sagen, als wenn sie da hinkommen und es bestätigt sehen. Und trotzdem sehen sie die Feinde. Wir können weiterlesen im 4. Buch Mose, Kapitel 13, die Verse 31 bis 33. Oder vielmehr fangen wir mit dem 30 noch an. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, lasst uns hinaufziehen, es uns in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Da ist wieder Kaleb mit Glaubensaugen. Der hat gesagt gehabt, nein Jungs, Gott hat uns dieses Land verheißen. Das war in seinem Herzen. Gott hat nicht gesagt gehabt, dass wir auf keine Schwierigkeiten stoßen werden. Das hat er uns nicht gesagt. Aber es ist wahr, dass da Milch und Honig fließt. Nein, wir werden es gewiss bezwingen. Die haben gewusst, Gott ist mit uns. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Aber die 10 Kundschafter, ihr Blick war fest behaftet auf das, was sie gesehen haben und was sie Angst gemacht hat. Richtig? Im 4. Buch Mose, weiter in die Verse 31 bis 33. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter die Söhne Israels ein böses Gericht aus über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, so waren wir auch in ihren Augen. Die 10 Kundschafter hatten einen falschen Blick. Sie sahen sich so, wie die Einwohner Kanas sie sahen, wie Heuschrecken. So haben die sich gesehen. Josua und Kaleb sahen Israel aus Gottes Perspektive und waren gewiss, dass sie das Land erobern konnten. Für die 10 ungläubigen Kundschafter erschien das Problem der Riesen unüberwindlich. Für die beiden gläubigen Kundschafter war die Gegenwart der Riesen unerheblich. Absolut hat das für die keine Bedeutung gehabt. Gott hat versprochen, ihnen das Land zu geben, und die haben nicht den Blick gehabt auf die Widerstände, die haben nicht den Blick gehabt auf die Riesen, wo sie plötzlich so klein erschienen sind, sondern die haben den Blick auf Gott gehabt und seine Verheißungen, weil er groß und mächtig und stark genug ist, diese Riesen aus dem Land zu vertreiben. Amen. Das war der richtige Blick. Schau, uns geht es nicht anders als Kinder Gottes, dass wir genauso den rechten Blick haben müssen. Wir haben, oder gerade so durch die Corona-Zeit, ist ja oft und bis heute noch viel, wird ja über die Endzeit gepredigt. Und die kennen wir in Lukas 21, in Markus 13, in Matthäus 24, in die Offenbarung. Da können wir ja diese Dinge lesen, die am Ende geschehen sollen. Und das sind ja Prophezeiungen, die Realitäten sind, die auch wirklich eintreten. Richtig. Von Kriege, von Seuchen, von Verführungen, von Verfolgungen, all diese Dinge, die Jesus hier gesagt hat, die treten ein. Davon wischt er uns keine rosarote Brille, gibt er uns, dass wir einen rosaroten Blick haben, sondern das gibt er ein klares Statement dazu und sagt es noch in Lukas Kapitel 21, Vers 9, dass diese Dinge geschehen müssen. Die können wir nicht wegbeten. Die können wir nicht wegbeten. Das ist eine Realität, eine Prophezeiung, die uns Jesus gegeben hat. Und wir haben die Realitäten, erleben wir schon teilweise. Und was sagt unser Jesus in Vers, wenn ich ihn aufgeschrieben habe, im selben Evangelium in Lukas in Lukas 21 Vers 28. Wenn ihr aber diese Dinge angefangen habt zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Der sagt nicht, nun seid deprimiert und kriegt Depressionen davon und geht in euer Kämmerlein und betet, dass ja diese Dinge nicht kommen. Nee, der sagt, diese Dinge kommen. Und wenn all diese Dinge kommen, dann hebt euer Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Wenn diese Dinge geschehen, dann brauchen wir nicht Angst zu haben. Dann brauchen wir nicht deprimiert darüber zu sein, sondern dann sollen wir auf Jesus blicken, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, denn unsere Erlösung naht. Amen. Amen. Und ich sage euch was, mit dieser Botschaft können nur Kinder Gottes was anfangen. Das sind die, die diese Hoffnung haben. Ohne Christus hast du diese Hoffnung nicht. Ohne Christus, wenn du da hinschauen tust, was da passiert, kannst du nur hoffen, dass alles besser wird, dass sich es ändert. Aber es wird sich nicht ändern. Die Bibel bezeugt, dass alles noch viel schlimmer wird. Richtig? Und wo bleibt da unsere Hoffnung? Ist denn unsere Hoffnung, haben wir ja in die Einleitung von Wolfgang gehört, wir predigen nicht Menschen in die Welt rein, sondern wir predigen, dass die Menschen mit ihrem Herz, wo sie unter die Welt verhaftet sind, frei werden von dem weltlichen Geist. Wir predigen raus aus der Welt. Das, was in dein Herz regiert, das bestimmt dich. Richtig? Wiedergeborene Kinder Gottes haben dieses Vorrecht und diesen Segen, von diesem weltlichen Geist befreit zu sein. Ich kann mich daran erinnern, wie ich mich bekehrt habe und zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Ich bin von diesem weltlichen Geist befreit worden. Absolut 100% frei. Ich bin unter die Herrschaft des Geistes Gottes gekommen. Der Heilige Geist ist in mein Leben hineingekommen und er hat mich anders gemacht, als ich zuvor gewesen bin. Ich habe Hoffnungen gehabt, die ich zuvor nie gehabt habe. Ich habe Zuversicht gehabt, die ich zuvor nie gehabt habe. Ich habe eine Stärke in mir innen gehabt, die ich seit ich Jesus kenne, nie gehabt habe. Ich habe Kraft bekommen und das nicht dadurch, dass ich auf die widrigen Umstände gucke, dass sie gut werden, sondern ich habe Kraft, egal wie meine Widerstände sind, weil ich auf jemanden blicke, der weitaus größer ist wie jeder andere widrige Umstände, nämlich Jesus Christus. Er gibt Frieden, den die Menschen nicht verstehen können. Ein Frieden, der höher ist wie jedes menschliche Verstehen. Du kannst es nicht verstehen, den Frieden Gottes. Erst wenn du in dein Leben erfährst, weißt du den Frieden Gottes zu sagen. Friede Gottes hat damit nichts zu tun, dass Waffenstillstand ist, dass kein Streit ist, dass keine Umstände sind, die widrig ist, dass keine Krankheit ist und dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist nicht der Friede Gottes. Dann hätten ihn so viele Menschen. Der Friede Gottes ist, dass Jesus Christus in dein Herzen einzieht und thront und dann macht sich der Friede breit, den der Friedefürst geben tut. Nur dann. Schau, wenn Jesus gesagt hat, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und dazu muss ich wissen, ob ich erlöst auch wirklich bin. Wenn ich nicht wirklich erlöst bin, wenn ich nicht wirklich den Blick habe, na dann macht es mich Angst. Das ist doch normal. Das ist doch selbstverständlich, wenn ich keine Antwort drauf habe. Wisst ihr, wenn ich eine Krankheit zum Tode habe und der Arzt zu mir kommt und sagt, Herr Klimkeit, die letzten Ärzte, was Ihnen gesagt haben, dass das Ihnen zum Tod ist und dass Sie sterben müssen durch die Krankheit. Ich kann Ihnen sagen, es stimmt nicht. Ich habe Mittel, die nehmen die Pille ein und Sie sind von fortan gesund. Na, bin ich nicht happy? Von der Todeskrankheit, wenn ich befreit bin? Und genauso müsst ihr es sehen, wenn ihr es versteht, nicht erlöst zu sein. Nicht erlöst zu sein, ist eine Todeskrankheit. Und es gibt nur eine Pille, die dich von diesem Tod befreien kann. Und das ist Jesus Christus. Nicht kein anderer. Niemand. Und durch diesen Blick, den wir haben sollen, dass Jesus derjenige ist, auf den wir blicken sollen, wo wir keine Angst haben müssen, wo wir trotz allem Frieden haben dürfen, sagt er in Matthäus Kapitel 30, Vers 31, bei euch aber selbst sind die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Das ist eine Aussage. Gott sagt, Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Hör zu, auf dein Haupt sind alle Haare sogar gezählt. Durch und durch. Ich kenne dich durch und durch. Dein Leben, wie es ist. Fürchte dich nicht. Wisst ihr mal, wie mich der Gedanke gekommen ist? Mensch, ist eine wunderbare Verheißung. Aber dann ist mir eingefallen, Mensch, das muss der doch jeden Tag machen. Weil jeden Tag fallen mich Haare aus. Und wenn er sagen tut, dass er zu jeder Zeit meine Haare auf dem Haupt gezählt sind, na, dann ist er jeden Tag da, sonst wird er nicht wissen, wie viele Haare ich auf dem Haupt habe. Ist es nicht wahr? So nah ist dir Jesus. Das will er dir damit sagen. Der hat nicht irgendwann mal deine Haare gezählt, sondern der zählt sie täglich. Und damit will er zum Ausdruck bringen, wie wichtig du ihm bist, wie nah er an dein Leben sein will, wie er bis in die kleinste Kleinigkeit in dein Leben interessiert ist und wirken will und er da sein will. Deswegen sagt die Bibel, fürchtet euch nicht, wenn ihr all diese Dinge seht. Eure Erlösung naht. Merkt ihr, was für ein Unterschied es ist, auf solche Widerstände so eine wunderbare Verheißung und Antwort zu haben? Das ist das, was das Herz und die Seele wirklich braucht. Die Antworten, die könnt ihr nicht in die Welt bekommen, die bekommt ihr nur im Wort Gottes. Schau, die wunderbaren Verheißungen. Da sagt er doch in Judasbrief, Kapitel 24 und die Verse 25. All diese Dinge, wenn wir lesen von Verfolgung. Wisst ihr, ich kann ein richtiger Feigling sein. Wenn ich mich vorstelle, irgendwo verfolgt zu werden, dass ich gequält werden soll, gefoltert werden soll, um Jesus abzusagen. Also, da stellen sich die Haare bei mir zu Berge. Also, ich könnte euch sagen, ich möchte ein richtiger Feigling sein. Hundertprozentig, ich möchte ein Feigling sein. Aber wisst ihr was? Jesus hat gesagt, ich werde euch niemals verlassen. Wir haben Christus in uns. Und von Glaubensgeschwistern, wo ich gelesen habe, die in solche Not gewesen sind, in die dollste Bedrängnis gewesen sind, die haben Jesus bekannt. Und nicht, weil sie so toll gläubig gewesen sind und solche Glaubenshelden gewesen sind, sondern rein menschlich kannst du es gar nicht. Wenn du geschlagen, gefoltert wirst, all diese Dinge dir passieren. Ich habe von einer Schwester gehört, die war 18 Jahre lang im Gefängnis eingesperrt, nur weil sie sich zu Jesus Christus bekannt hat. Die hätte auf dem Brief nur unterschreiben müssen, dass sie Jesus Christus absagen tut. Nur eine Unterschrift und sie wäre sofort frei gewesen. Sie hat es nicht getan, bis zu ihrem Tod, 18 Jahre lang. Die sind tagtäglich, jeden Tag, einmal zu ihr reingegangen und haben ihr das Schriftstück hingelegt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir haben von Menschen gehört, die ihre Knochen, die sind zerschlagen worden und sie sollten sich von Jesus absagen. Und sie haben es nicht gemacht. Warum? Weil sie so toll gläubig geworden sind. Weil die Kraft des Heiligen Geistes so gegenwärtig gewesen ist und weil Christus selbst sich dermaßen so offenbart hat, weil er gesagt hat, ich werde euch niemals verlassen. Stephanus, der gesteinigt worden ist, wo hatte der denn den Blick gehabt? Auf die Steine, die geflogen kamen? Den Blick zum Himmel. Da hat Christus zur Rechten Gottes stehen sehen. Kann das Gott in solche Situationen schenken? Na, hundertprozentig, tausendprozentig. Ich selber würde von mir sagen, ich möchte der größte Feigling sein. Wenn ich die Möglichkeit hätte, wegzurennen, möchte ich wegrennen. Aber ich weiß, dass in mir jemand stärker ist wie alles andere. Und ich weiß, er wird mir in diese Not beistehen. Das ist meine Sicherheit. Das ist mein Frieden. Nicht, dass ich durchhalten tue, sondern weil ich weiß, es ist jemand da, der in mir ist und der weit stärker ist, wie der, der in die Welt ist. Amen. Schau, in Judasbrief, Verse 24 bis 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Lasst euch einmal die Bibelstelle auf die Zunge zergehen. Das ist der Hammer für mich. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unseren Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Amen. Der kann nur den Herrn preisen. Der kann nur sagen, in mir ist alles vertreten, dass ich zu jeder Zeit vom Glauben weggehen könnte, durch widrige Umstände, dass ich den Glauben nachlassen tät. Mir kann es passieren, dass ich bei die größte Verfolgung Jesus absagen tät, weil ich Angst habe. Aber er sagt, aber Gott sei Dank weiß ich, dass Gott derjenige ist, der mich davor zu bewahren weiß. Und dass ich am Ende mit Jubel vor Gott stehen werde. Und nicht beschämt zu werden, sondern geh ein in das Reich Gottes. Er ist derjenige, der mich bewahren wird. Ich selber kann mich vor dem gar nicht bewahren alleine. Richtig? Wir brauchen alle die Kraft des Heiligen Geistes. Wer will vor Verfolgungen, wer will vor solche Widerstände bestehen können? Aus sich selbst? Na, dann brauche ich doch nicht Gott. Ich brauche doch jemanden, wo ich da drin widerstehen kann, richtig? Und was sagt das Wort Gottes? Der Heilige Geist ist durch den Glauben in unsere Herzen eingezogen. Und er ist derjenige, der mich befähigt und stark machen tut. Er bekommt die Ehre, nicht ich. Ich gucke auf Gottes Möglichkeiten und nicht auf meine Möglichkeiten. Ich gucke auf Gottes Verheißungen, das, was er in mich wirken tut und nicht auf das, was ich kann, weil ich kann gar nichts ohne Jesus. Richtig? Ist das eine gute Botschaft? Na, viel Machertypen ist das eine schlechte Botschaft. Die sagen, ich schlecht tue hier schlecht abschneiden. Wo ist dann meine Ehre? Deswegen sagt die Bibel, wir sollen uns vor Gott demütigen. Die Demütigen bringt Gott zur Ehre. Nicht die, die alles kennen und wissen. Jesus ist für das Schwache gekommen. Nicht für die, die stark sind. Die Kranken bedürfen eines Arztes. Nicht die Gesunden. Die, die Hilfe brauchen, das sind genau die, wo Jesus hinkommt. Die schreien nach ihm. Ich habe doch nicht Jesus auf die Höhe meines Lebens gesucht, sondern an den tiefsten Punkt in meinem Leben habe ich Gott nicht gesucht, sondern Gott hat sich in meinen Lebensweg gestellt und hat mir Hoffnung angeboten, die ich zuvor nicht gehabt habe. So habe ich Gott kennengelernt. Es ist seine Gnade gewesen, dass er sich zu mir gewendet hat. Ich habe mich nicht zu ihm gewendet. Das ist der Unterschied. Ist das nicht was Wunderbares, dass wir wissen dürfen, dass wir den richtigen Blick haben müssen, um dass es uns im Herzen wirklich gut geht? Nicht den Blick in uns, weil da schneiden wir schlecht ab. Weil wir werden immer wieder die Fehler an uns finden. Das wird uns in unserem Gewissen nicht frei gegenüber Gott machen. Sondern das, was er für uns getan hat, das, was er in unserem Leben wirkt, das gibt in uns das freie Gewissen. Richtig? Ich habe den Blick nicht auf die Widerstände, ich habe den Blick nicht in mir selber, ich habe ihn auf Christus. Das ist alleine, was mich Freude und Kraft gibt. Und hier zuletzt noch die letzte Bibelstelle in Epheser, Kapitel 1, die Verse 20 bis 21. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt. zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt wird. Ist das nicht was Wunderbares? Himmelfahrt. Himmelfahrt. Wisst ihr, wir gehen ja immer so ein bisschen locker mit Himmelfahrt um. Wir als Christen, wir feiern nicht Feiertag, wir sagen Himmelfahrt, Jesus ist auf zum Himmel gefahren und hat zur Rechten Gottes Platz genommen, richtig? Und oft wird das so einfach überflogen. Aber wisst ihr was? Das ist ein Kosmosgeschehen, dass Jesus Christus zum Himmel gefahren ist und zur Rechten Gottes sich gesetzt hat. Das ist ein Kosmosgeschehen. Hier, die Bibelstelle sagt uns es, es ist alles unter seine Füße gelegt. Jede Macht, jeder Name, egal was es gibt, egal was kommt, egal wer meint, dass er derjenige ist, der der Machthaber ist. Jesus sagt, damals wie heute, er regiert über alles. Amen. Selbst wenn der Antichrist kommt, selbst wenn irgendwelche aus der Offenbarung, all das, wenn wir lesen wie Kinder Gottes, er ist derjenige, der regiert. Er hat alles unter seine Füße getan. Der Antichrist hat nur so viel Macht, wie ihm von Gott gegeben ist. Nicht mehr und nicht weniger. Er regiert. Wenn ich die Offenbarung lesen tue, dann suche ich nicht den Antichristen und das Mahlzeichen, sondern die Offenbarung zeugt von Christus und seiner Herrlichkeit und von seiner Macht und von dem, was er mit der Welt vorhat. Nicht, was der Antichrist mit der Welt vorhat. Amen. Und mit dieser Bibelstelle möchte ich auch schließen. Nimm zu Hause die Bibelstelle und lest sie durch. Es macht frei zu wissen, dass er regiert. Und er meint es gut mit dir und mit mir. Er hat dich gerufen. Er ist derjenige, der in dein Leben gewirkt hat, dich gezogen hat. Im Alten Testament heißt es, dass er mit Banden der Liebe sich zu sich gezogen hat. Mit Banden der Liebe hat Gott gezogen. Sein Geist hat an unser Leben gewirkt. Er ist interessiert an dich und er ist für dich ganz persönlich gestorben am Kreuz von Golgatha. Wennst du der Einzigste gewesen wärst, wäre für dich am Kreuz gegangen. Luther hat mal gesagt gehabt, ich bin so froh, dass in Johannes Kapitel 3, Vers 16 nicht steht, also so hat Gott Luther geliebt, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat. Weil er müsste sich fragen, na, was für ein Luther meint er denn? Es gibt so viele Luther. Er hat geschrieben, also hat Gott die Welt geliebt. Und damit ist jeder Einzelne gemeint. Versteht ihr das? Weswegen die Schrift so redet? Die Schrift redet nicht die Welt. Naja, wenn du willst, dann kannst du dazukommen. Weil du gehst unter die Welt eigentlich so mit unter, sondern wenn er mit die Welt sagt, dann meint er dich ganz persönlich und ruft dich und sagt, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich lade dich dazu ein, komm zu mir, beuge deine Knie, bekenne deine Sünden und bekehre dich zu mich. Amen. Amen. Der Herr segne euch, ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so eine frohmachende Botschaft hast, Herr. Ich danke dich, dass du nicht mit Augenwischerei kommst und uns, was irgendwelche rosarote Welt aufmalst, hier seid und wir glauben müssen, dass alles gut wird, Herr. Ganz im Gegenteil. Du hast uns gesagt, all diese Dinge geschehen müssen, Herr. Und du sagst, dass wir unsere Häupter emporheben sollen und uns freuen sollen, jubeln sollen, weil unsere Rettung bald naht, Herr. Was für eine wundervolle Botschaft, Herr, dass du uns ein Reich zubereitet hast, das nicht von der Welt ist, Herr. Wir sind Himmelsbürger Und wir dürfen wissen, wir sind auf dem Weg dorthin, Herr. Wir haben eine wunderbare Heimat, Herr, die uns du zubereitet hast. Und dafür preise ich dich, dafür danke ich dir, Vater im Himmel, in dem wunderbaren Namen Jesus, Herr. Amen. Amen.